SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Ulrike Siegel. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie können uns berichten, wie das wahre Leben auf dem Land aussieht. Ich glaube, kaum eine Frau hat sich damit so intensiv beschäftigt wie Sie. Sie sind selbst Bauerntochter und haben 2 Meistertitel in Landwirtschaft und Hauswirtschaft. Sie haben selbst auf dem elterlichen Hof gearbeitet und Sie haben begonnen, 2003 schon Bauerntöchter erzählen zu lassen. Und Sie sagen selbst, Sie teilen Ihr Leben in die Zeit davor und danach aus. Was war das für ein Einschnitt?
Die Idee, diese Bücher zu machen und diese Geschichten von anderen Bauerntöchtern zu sammeln, das war tatsächlich ein Glücksfall für mich. Das war die beste Idee meines Lebens. Zum einen sind daraus Bücher geworden, die ganz viele Menschen erreicht haben mit den Geschichten. Zum anderen gibt es ein Netzwerk von Bauerntöchtern über ganz Deutschland und wir treffen uns tatsächlich einmal im Jahr.
Wo Sie gerade Netzwerk sagen, ist ja auch so ein Wort der Stunde. Und auf Neudeutsch würde man sagen, Sie sind eine der Ersten, die eine Community gegründet hat wahrscheinlich, oder?
Eine Community der Bauerntöchter. Ja, wenn man das so will, ja.
Und Sie haben selbst als Landwirtin gearbeitet, haben Agrarwissenschaften studiert, waren im Ausland und sind immer wieder zurückgekommen. Sie machen dann auch die Frage auf, Landwirtin, ist es eine Lebenseinstellung? Ist es das?
Da würde ich jetzt wieder unterscheiden zwischen Landwirtin und Bäuerin. Landwirtin ist einfach ein Ausbildungsberuf und wenn ich den gelernt habe, dann bin ich hinterher Landwirtin, ganz unerheblich, was ich mache. Bäuerin heißt jetzt schon wieder was ganz anderes. Bäuerin heißt tatsächlich, dass ich auf einem Hof arbeite und das ist jetzt für mich mehr wie der Beruf. Das ist für mich eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung und ja, das sich arrangieren mit einer ganzen eigenen Lebenswelt.
Ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass man zwischen Landwirtin und Bäuerin so eine Unterscheidung macht. Aber das ist tatsächlich dann so. Das gehört
ja, so. Ja, würde ich schon so machen.
Und wenn wir über das wahre Landleben sprechen, wie Sie es eben bezeichnen, was zeichnet das besonders aus?
Das wahre Landleben, das gibt es so nicht. Da gibt's, das Landleben hat genauso viele unterschiedliche Facetten, wie es unterschiedliche Menschen gibt, die dieses Landleben prägen und die auf dem Land leben. Und Landleben, Sie meinen jetzt die Dörfer?
Allgemein, das Leben in Dörfern. Wenn Sie sagen, ich möchte über das Wahre berichten, nicht über das, was romantisiert wird, oder dann heißt es ja, die bösen Bauern beispielsweise.
Ah, okay.
Wie sieht die Realität aus? Sie haben den Blick dahinter.
Gut, da bin ich jetzt davon ausgegangen, oder nicht davon ausgegangen, das ist einfach so, immer wenn es um Landleben und auf Leben und Arbeiten auf Bauernhöfen geht, dann treten bei uns und vor allem in den Medien immer ganz schnell polarisierende Bilder auf. Diese schönen Bilder, die Idylle, die man auf dem Land und erst recht in Bauernhöfen sucht und vermutet. Und auf der anderen Seite die Diskussion, wir kennen sie alle, um diese umweltverschmutzenden Agrarfabriken. Es geht um Artenvielfalt, es geht um Klimawandel, wo alle überall die Landwirtschaft beteiligt ist. Und je nachdem, wer da drauf guckt, kommen ganz, ganz unterschiedliche Bilder. Und meine Herangehensweise war jetzt einfach mal die, dass die selber zu Wort kommen sollen, die das selber erleben, weil sie dort entweder aufgewachsen sind oder heute noch dort leben und so gesehen diese Welt von innen heraus beschreiben.
Ulrike Siegel ist bei uns in SWR 1, Leute. Wenn Sie an Ihr Aufwachsen auf dem Bauernhof in Brackenheim zu Hause denken, welche Erinnerungen kommen da bei Ihnen als erstes hoch?
Die Erinnerungen an ein Aufwachsen als Bauerntochter, das würde, glaube ich, könnte ganze Bände füllen an Farben, an Gerüchen, an Bilder, an Töne, das man damals so richtig aufgesogen hat. Ich bin auf einem kleinbäuerlichen Hof aufgewachsen, wie er durchaus üblich war damals, mit allem, was man sich nur vorstellen konnte. Von Milchvieh, eigene Nachzucht, Bullenmast, Schweinemast, draußen auf dem Acker volles Programm, natürlich Futterbau, Getreidebau, Zuckerrüben und schon immer Weinbau dabei. Irgendwie war, es gab immer was zu tun und alle Hände wurden gebraucht. Deshalb natürlich auch die Erinnerung an das Mithelfen müssen aller die Hände haben.
Für was waren Sie zuständig?
Also ich bin ja als Älteste von 4 Bauerntöchtern aufgewachsen. Ich war zunächst mal auch für meine jüngeren Schwestern, also für die 2 jüngsten Schwestern dann auch zuständig. Und erst später war die Mithilfe draußen gefragt oder im Stall für die Kälber, draußen dann beim Heuballen stapeln oder hinter dem Ladewagen nachrechnen. All solche Arbeiten, die es damals noch gab.
Dann haben Sie Abitur gemacht. Was kam dann?
Nein, ich habe nicht sofort Abitur gemacht. Ich habe Realschule gemacht und habe dann 14 Jahre lang auf dem elterlichen Hof gearbeitet, was jetzt aber zu tun hatte mit der sehr frühen Erkrankung, mit dem sehr frühen Tod unserer Mutter. So war ich noch bis 10 Jahre nach dem Tod unserer Mutter auf dem Hof und habe dort den Hof zusammen mit unserem Vater und auch mit meinen jüngeren Schwestern gemeinsam bewirtschaftet. Und erst danach habe ich Abitur gemacht, im stolzen Alter von 30 Jahren.
Glückwunsch dazu. Und dann haben Sie auch zwei Meistertitel noch in Landwirtschaft und Hauswirtschaft. Sie sind Agrarwissenschaftlerin und Sie haben so viele Menschen getroffen, die ebenfalls auf Bauernhöfen groß geworden sind. Und da gibt es dann Geschichten, die fand ich teilweise krass, dass der Dorfschullehrer dann wirklich kontrolliert hat, ob die Kleidung nach Stall riecht. Haben Sie so etwas jemals erleben müssen?
Ja, auch. Das war, da muss man aber dann auf die Zeit schauen, es waren einfach diese 60er oder die Schuljahre, dann auch schon die 70er Jahre, als damals schon die ersten Klassenkameraden da waren auf dem Dorf, die mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun hatten. Das waren die Klassenkameraden damals, die aus unserer Sicht zu Hause nichts helfen mussten, bei schönem Wetter ins Freibad gingen und in den großen Ferien in den Urlaub gefahren sind. Und es war die Zeit, als alles Bäuerliche, bäuerlich Sparsame, das Rückschrittliche war, das Altmodische und dieses Andere, dieses Moderne. Und so in diesem Zusammenhang kommt es raus, dass eben dann Bauernkinder da besonders beäugt wurden und eben als die Rückschrittlichen galten.
Was haben Sie erlebt? Haben Sie Beispiele im Kopf?
Na, das war schon, ja, natürlich, dass man von Klassenkameraden gehänselt wurde, wenn man nach den großen Ferien da an der Landkarte stand, wo die ihre Ferienorte gezeigt haben. Man stand daneben mit vom Strohladen zerstochenen Beinen, hat da hilflos drauf geguckt, konnte sich gar nicht vorstellen, dass es möglich ist, an den Ätna zu fahren und richtig einen Vulkan zu sehen. Weil ich in den Ferien mit meinen Eltern mit der Zabergäubahn bis zur Endstation gefahren bin. Das war aber ein herrlicher Urlaubstag.
Ulrike Siegel ist bei uns zu Gast in SWR1 Leute. Sie hatten gerade von dem Dorfschullehrer berichtet, der die Kinder immer wieder überprüft hat, ob sie noch nach Stall riechen. Und sie sind in den 60er Jahren groß geworden. Da gab es so dieses Klischee, dass die Bauern nicht mehr so gut dastanden. Plötzlich wurde auf die runtergeguckt. Woran lag das?
Die 60er Jahre, das liegt jetzt tatsächlich in diesem Zeitraum 60er, vielleicht auch noch bis Mitte der 70er Jahre, als die Bauern, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Dorf auch in die Minderheit gerieten, weil zunehmend Menschen auf die Dörfer kamen, mit Landwirtschaft nichts zu tun hatten. Und wenn man da drauf guckt, was sich da auf den Höfen, in den Höfen abgespielt hat, muss man immer mit einem Auge auf die Industrialisierung schauen. Die hat ja schon viel vorher angefangen, da waren wir ja schon relativ weit, das war ja Wiederaufbau nach dem Krieg schon der ganz große Schub. Aber das war die Zeit, in der man die Landwirte, die eigenen Landwirte, auch nicht mehr so unbedingt brauchte.
Da galt der Bauer plötzlich nichts mehr.
Galt der Bauer nichts mehr. Und das war die Zeit, ich durfte da mal mit dem Humangeograf Dr. Hengel eine Veranstaltung bestreiten. Und der nennt die Zeit von 65 bis 75, hat er eingegrenzt in die verrückte wilde Zeit, die Zeit, als sich die Stadt in einer Arroganz über das Land erhoben hat. Und genau das ist der Hintergrund der Geschichten, die die Frauen erzählen, wobei die Bauern gar nicht so ganz unbeteiligt waren. Es war ja auch die Zeit der unbegrenzten außerlandwirtschaftlichen Möglichkeiten damals. Und auch auf Bauernhöfen galt das Motto, dass die Kinder, die gut lernten, was Besseres lernen sollten.
Die Arroganz der Stadt, die hält sich ja teilweise bis heute, dass man so auf das Land runterguckt. Das beschreiben immer wieder viele Menschen vom Land. Wie erleben Sie das? Ist das so?
Ja, das zieht sich bis heute durch. Ich erlebe das immer wieder. Ich hatte erst gestern noch allerdings einen relativ alten Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit in der Hand als ein Stadtsoziologe von der Humboldt-Universität in Berlin, das Dorfleben charakterisiert hat. Er meint, auf dem Land würden heute nur noch Menschen leben, die entweder keine höheren Ansprüche stellten, die nichts Besseres gewöhnt wären oder die Anstrengung eines anderen Lebens, also des Stadtlebens, fürchteten. Und das ist genau die Sicht, die immer wieder aufploppt und die einem begegnet. Ja,
da muss man, glaube ich, inzwischen heftig widersprechen, weil viele fordern ja auch eine sehr viel bessere Infrastruktur, gerade für das Land, weil das Land wieder so attraktiv geworden ist. Es gibt so eine Sehnsucht auf das Land, sicherlich auch gefördert durch solche Dinge wie Magazine Landlust und Co., die dann so eine Sehnsucht aufs Land befeuert haben. Wie blicken Sie da drauf?
auf diese Sehnsucht aufs Land. Ja, da kommen jetzt die ganzen erfolgreichen Landzeitschriften, die mit wunderschönen Bildern aufgearbeitet das Land präsentieren. Ich schaue da ein bisschen zwiegespalten drauf. Zum einen denke ich, es sind die spiegeln nicht die Wirklichkeit des Landlebens wider. Das auf keinen Fall. Das entsteht eher aus diesem städtischen Blick, aus der Sehnsucht nach was Ursprünglichem, nach was Beständigem, der in unserer Zeit der Globalisierung dann doch wiederkommt. Und das vermutet man auf dem Land. Man geht davon aus, dass es früher da war oder immer noch da ist. Und das stimmt so nicht. Das Landleben ist sehr viel vielschichtiger mit schönen und auch anderen Zeiten.
Dennoch haben ja viele Bauernhöfe von damals aufgegeben. Ich kenne es aus meiner Heimat im Sauerland. Da sind weder noch die Höfe noch die Metzgereien, weil alles immer größer geworden ist. Und dieser Wachstumshype, wie nehmen Sie das inzwischen wahr? Ist der vielleicht sogar überschritten? Gibt es da eine Kehrtwende?
Nee, wir sind noch ganz sicher auf der Spur mit Wachsen und Weichen. Es hat sich aber ein bisschen auseinander differenziert. Es sind da tatsächlich die ganz großen Wachstumsbetriebe, die da weiter sind. Und es gibt aber auch durchaus viele kleine Betriebe, die auch in der Nischenproduktion sind und die den Weg nicht gehen und die aber auch gut davon leben. Ich glaube, das hat sich sehr differenziert.
Was die Dörfer einst zusammenhielt, Ulrike Siegel, das haben Sie jetzt veröffentlicht. Sie beschreiben da den Alltag in den 50er und 60er Jahren. Kommt da doch ein wenig so die Sehnsucht nach der guten alten Zeit durch?
Ja, also ich lasse da ja erzählen, das sind 20 Frauen und Männer, die da auf ihre Kindheit, auf das Aufwachsen im Dorf in den 50er und 60er Jahren zurückblicken. Und ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass man in einer zeitlichen Entfernung da doch zumindest versöhnlich zurückblickt oder manches sogar als schön empfindet, was damals vielleicht gar nicht so schön war. Aber es gab sie auch unbestritten. Es gab auch die schönen Zeiten damals, ja.
Beschrieben wird beispielsweise, wie die 50er und 60er Jahre klangen. Wie klangen die denn?
Da wird beschrieben, dass die Dörfer ja noch ihren Klang hatten, ihren Geschmack, dass man die Jahreszeiten riechen, schmecken und sehen konnte damals auf den Dörfern. Natürlich roch man schon, wenn man durch die Straße lief, wo der Schmied zu Hause war, wo der Schneider zu Hause war. Dann gab es zu der Zeit ja auch noch die Misthaufen durchaus vorne. Also man hat das bäuerliche Leben, das dörfliche Leben hatte schon noch einen Geruch.
Was für Berufe gab es denn damals im Dorf, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt?
Na, da gab es ganz viele Handwerker, die ja unmittelbar von den Bauern lebten, wie der Schmied, wie der kleine Mechaniker, wie die Leute, die bei der Ernte helfen, die Schnitter oder diejenigen, die beim Melken halfen. Diese Berufe hat es alle ganz schnell erübrigt. Ich speziell erinnere mich in meiner Kindheit noch an den Fronmeister. Das finde ich noch eine ganz spannende Sache eigentlich. Der Fronmeister war ein Mann im Dorf, der die ganzen gemeinschaftlichen oder die Gemeinarbeiten organisierte. Und die wurden natürlich im Winter durchgeführt, wenn die Bauern Zeit hatten. Da wurden dann die Feldwege ausgebessert, da wurde der Bachlauf gesäubert. All diese Arbeiten wurden gemeinschaftlich gemacht. Und er hat es organisiert, der Fronmeister. Es waren sogenannte Frondienste.
Wäre eigentlich auch was Gutes, was man heute wieder haben könnte, oder?
Na gut, heute macht es der städtische Bauhof.
Ja, aber wenn das so im Gemeinsinn ist und ehrenamtlich, könnte ich mir vorstellen, ist das dann natürlich früher auch gewesen, dass man die Leute zusammengeholt hat und die das gemeinsam gemacht haben. Oder idealisiere ich da gerade das Dorf?
Naja, da muss man es einfach sehen, dass das Dorf damals was völlig anderes war wie heute. Damals gab es diese Leute noch im Dorf. Damals gab es ja noch sehr viele Bauern im Dorf, die dann ja auch tagsüber da waren und die dann das auch irgendwo integrieren konnten. Heute hätten sie die Leute ja schon gar nicht mehr. Wobei speziell in meinem Dorf gibt es durchaus noch Arbeitseinsätze, wo dann zusammengeholfen wird. Ja, aber nicht mehr in dem Ausmaß, dass man tagelang da die ganzen Bauern zusammen irgendwo arbeiten.
Die Autoren beschreiben nicht nur die Sonnenseiten des Dorflebens, sondern auch die Schattenseiten.
Ja, die kommen natürlich immer, es war nie nur Sonne und es war nie nur Schatten, es war immer eine Mischung. Es gab, ja klar, wo Sonne ist, gibt es immer auch Schatten. Das kommt in einigen Beiträgen ganz gut raus. Das ist dann in dem Zusammenhang, dass im Dorf Menschen auch ausgegrenzt wurden, dass dieses unreflektierte, die Regeln im Dorf, die einzuhalten waren oder die Enge im Dorf, die man dann sehr wohl zu spüren bekam, wenn man sich mal nicht in der Reihe benommen hat oder die, die eigenen Werte von Tüchtigkeit, dass man sich's nicht leisten konnte, irgendwo an einem normalen Werktag in den Liegestuhl zu legen oder auch nur spazieren zu laufen. All das wird beschrieben. Wobei es jetzt natürlich in dem Buch schon so ist, dass ich Bauernsöhne, Bauerntöchter zu Wort kommen ließ. Und das waren die, die damals ja auch im Dorf dazugehörten. Ich könnte da wahrscheinlich ein ganz anderes Bild noch eröffnen, wenn ich die Menschen zu Wort kommen lassen würde, die damals nicht dazugehört, und die gab es auch schon immer.
Weil Sie gerade die Enge des Dorfs angesprochen haben, wie ist es denn in Ihrer eigenen Biografie? Hat Sie dann die Enge irgendwann auch belastet?
Nein, nein. Die Enge hat mich persönlich nie belastet. Da kommt jetzt aber auch die Besonderheit dazu, dass meine Eltern Mitte der 60er Jahre ausgesiedelt haben. Das war ja auch so eine Spezialität damals bei uns in Süddeutschland, dass man Betriebe zukunftsfähig machen wollte und die aus den beengten Dorflagen rausgenommen hat, an die Gemarkungsgrenze da draußen neu gebaut hat, Flurbereinigung in die Felder arrondiert. Und ich damals dann letztlich in der Einsamkeit eines Aussiedlerhofes aufgewachsen bin, der aber trotzdem... Die Bauern hatten immer Bezug zum Dorf, auch wir hatten unseren Bezug zum Dorf. Wir mussten mehrere Mal am Tag dorthin, nicht nur zur Schule, auch zum Milchhäusle, zum Backhäusle, zur Gemeinschaftsgefrieranlage. All das hat ja weiter bestanden.
Fühlen uns gerade in die Kindheit zurückversetzt. Das kommt hier von den SWR1-Hörerinnen und Hörern an, zum Beispiel aus Leinfelden. Echter Ding von Gerda Amadi. Sie schreibt, ja, das war eine schöne, aber auch harte Zeit. Und wenn andere ins Freibad gingen, dann musste man mithelfen. Heute gar nicht mehr vorstellbar. Oder Uli Betting, ja, mit Idylle hatte das damals nicht zu tun. Oder Conny aus Bernau im Schwarzwald schreibt auch gerade, und dass er sich da wiedererkennen kann. Ulrike Siegel, Sie haben 2003, glaube ich, angefangen, die Bauerntöchter-Geschichten zu veröffentlichen. Erster Titel damals war Immer regnet es zur falschen Zeit. Das gilt, glaube ich, damals wie heute, oder?
Genau. Ja, in diesen Tagen umso mehr, wenn es nämlich nicht regnet. Genau.
Die Abhängigkeit, gerade in diesem Beruf der Landwirtschaft, von der Natur, ist so unglaublich groß. Wie hat sich das über die Jahrzehnte verändert?
Da hat sich gar nicht so sehr viel dran verändert. Alle, die mit der Natur leben und von der Natur leben wollen, und das müssen Bäuerinnen und Bauern ganz einfach, die sind heute noch abhängig. Also wir müssen zwar natürlich dafür sorgen und alles Mögliche tun, damit das Wachstum optimal verlaufen kann auf dem Feld, bei unseren Tieren im Stall. Aber ob es am Ende zu einer Ernte kommt oder nicht, das haben wir bis heute nicht in der Hand. Also das, und ich glaube, das ist genau das, was auch im Innersten prägt, diese Abhängigkeit.
Wie passt sich die Landwirtschaft an?
Na, die Landwirtschaft hat sich in vielem angepasst. Die Erträge sind ja auch sehr viel höher heute als zu der Zeit, die ich jetzt ins Visier genommen habe mit meinen Büchern. Also da ging durch Züchtung ganz viel, und natürlich können wir jetzt noch weiter gucken, ob wir gegen Trockenheit oder trockenresistente Sorten züchten können. Da kann man sich schon bis zu einem gewissen Grad anpassen. Natürlich kann man jetzt im Moment auch mit Beregnung noch versuchen, da was zu retten. Aber wenn es denn so wenig regnet wie jetzt, gerade in diesem Jahr und das jetzt schon in der Folge von Jahren, dann wird's wirklich ernst. Also da können Menschen dann nicht so ganz einfach was machen.
Gestern hat noch Joachim Ruckwied vom Deutschen Bauernverband gesagt, dass die Ernten teilweise um bis zu 50% wieder ausfallen, wobei die Ernte dieses Jahr wohl auch besser ist als im vergangenen Jahr. Also das ist, kommt auch immer auf die einzelnen Bereiche an, ne?
Das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Und da, wo ich jetzt herkomme, und ich glaube, also zum einen, wir in Deutschland kommen noch relativ gut weg dabei. Bei uns wird zumindest mal kein Hunger auftreten. So, wir sind immer noch gut versorgt. Und dann fallen die Ernten regional auch sehr unterschiedlich aus. Also bei uns wurde jetzt zum Beispiel eine relativ normale Getreideernte eingefahren, weil eben ein paar wirklich geschickte Gewitterregen dafür gesorgt haben, dass das Wasser ausreichte bis zur Getreideernte. Dann lebt meine Region von Weinbau, und Weinbau ist ja tendenziell, ja, kommt auch mit weniger Wasser aus oder auch mit heißeren Temperaturen. Da könnte man sicher auch noch mit Sorten was machen, dass wir da noch ein bisschen länger überleben können damit. Und mit dem Wasser, was zurzeit noch für die Beregnung zur Verfügung steht. Wenn es da aber mal anders werden sollte, dann müssen auch wir hier gucken. Aber Vorwiegend trifft es Menschen in anderen Ländern, ja, nicht bei uns.
Als Sie damals 2003 begonnen hatten mit den Bauerntöchtergeschichten, hatten Sie 26 Frauen besucht, die damals erzählt haben. Haben Sie mit denen heute noch Kontakt?
Ja. Das ist ja mein Bauerntöchter oder unser Bauerntöchternetzwerk. Die Frauen reden ja auch von unseren Büchern und das trifft sie auch genau. Es sind unsere Bücher. Die Frauen, die ich damals gesucht habe, am Ende waren 70, die in 3 Büchern geschrieben haben, die haben ja alle selber geschrieben. Und seit der Veröffentlichung des ersten Buches gibt's ein jährliches Bauerntöchtertreffen und wir treffen uns also tatsächlich jedes Jahr und es sind mindestens die Hälfte dieser Frauen da.
Ja. Im Grunde haben Sie einen ganzen Generationendialog damit angestoßen. Sind Sie da auch stolz drauf?
Ja, das war eine spannende Sache. Als die Eltern, also unsere Eltern, unsere Geschichten gelesen haben, die meisten haben sie erst gelesen, als schon veröffentlicht waren, waren doch manche der Mütter vor allem sehr erstaunt, weil die natürlich aus ihrer Generation kommend gedacht haben, dass sie uns schon ein relativ schönes Leben auf dem Hof, ein relativ sorgenloses Leben auf dem Hof ermöglicht hätten und es jetzt von meiner Generation doch immer noch als hart beschrieben wurde. Also der Dialog, wer hat wie was erlebt, das finde ich spannend, ja.
Ulrike Siegel ist bei uns zu Gast in SWR1 Leute. Wir wollten über die unterschiedlichen Perspektiven der Generationen sprechen. Haben Sie denn vielleicht die Träume Ihrer Mutter, die sie nicht verwirklichen konnte, in irgendeiner Form verwirklicht? Kann man das so sagen?
Ja, das nehme ich auch deutlich selbst so wahr. Meine Mutter, sie ist sehr früh gestorben. Sie wollte noch ganz vieles machen. Sie wollte noch gerne ein Instrument lernen. Sie wollte noch in anderen Chören singen. Sie liebte Musik über alles. Dann wollte sie noch was von der Welt sehen. Und außer den Chören, die sie dann irgendwie doch noch abends mit Kirchenchor hat, ja, realisieren können, aus allem anderen wurde nichts, weil sie eben gestorben ist längst, bevor die Kinder aus dem Gröbsten draus waren. Und das war für mich so der Ausgangspunkt zu denken, nee, das, was ich machen will, das mache ich aber gleich und nicht erst später. Und dieses in die etwas von der Welt sehen, ich glaube, das Samenkorn, das hat sie ganz gut in unsere Seelen gelegt, unsere Mutter.
Wie hat sich denn überhaupt die Rolle der Frau gerade hinsichtlich der Landwirtschaft verändert? Da gibt es sicherlich auch große Veränderungen.
Wenn ich die Rolle meiner Mutter und meine Rolle später, das sind Welten dazwischen, aber das sind ja genau die Welten dieser Zeit, die da im Hintergrund steht. Meine Mutter damals noch aufgewachsen auf Betrieben, wo der Vater oder die Brüder im Krieg waren, wo die Töchter zu Hause gebraucht wurden, jede Hand wurde gebraucht, um die Betriebe zu bewirtschaften. Ich habe ein Buch mit diesen Frauen veröffentlicht und dann schreibt eine so treffend, und dann muss man warten, ob man von dort weggeheiratet wird. Die Alternative war, als ledige Schwester beim Bruder oder ledige Tante beim Bruder auf dem Hof zu bleiben. Und auf andere Betriebe einzuheiraten hieß damals, dass man sich ja den Gepflogenheiten dieses anderen Betriebs, eigentlich den Gepflogenheiten der Schwiegereltern in aller Regel, unterzuordnen hatte. Man musste warten, wo einem der Stuhl hingestellt wurde, und da hatte man sich draufzusetzen, ohne Wenn und Aber, und die Aufgaben zu übernehmen, auch ohne Wenn und Aber, alte Kranke versorgen und auf dem Erker und im Stall helfen. Und da hat sich ganz viel verändert zu meiner Generation. Ich glaube, in meiner Generation hat sich niemand mehr selbst bei einer Einheirat den Stuhl hinstellen lassen. Wir haben uns unsere Stühle selber gewählt.
Die Entbehrungen, die es damals alle gab, aber dennoch hat es mit Entbehrungen zu tun. Und heute hat sich da hingegen vielleicht auch einiges verändert. Ich sah jetzt einen Bericht über eine 29-Jährige, die ganz bewusst Agrarwissenschaften studiert und jetzt mitarbeitet auf einem Hof. Die haben keine Nachkommen und die wird gerade eben auch so beäugt, ob sie denn die passende diejenige wäre, die den Hof wohl übernehmen könnte, und arbeitet da schon mal mit und hat da wohl auch ganz gute Chancen. Also das ist jetzt nochmal so ein anderes Beispiel. Hätte es früher wahrscheinlich so auch nicht gegeben.
Nee, das hätte es so nicht gegeben. Das ist jetzt einfach nochmal eine Generation weiter. Also während meiner Mutter das in den Weg gelegt war, ohne Wenn und Aber, ohne dass die jemals gefragt worden wäre, was sie denn später denn mal machen wolle, haben wir dann... Wir durften schon Berufe lernen. Viele von uns durften ja schon aufs Gymnasium oder gar schon studieren. Und heute, die heutigen Frauen, die heute auf Höfen sind, die kommen selten noch aus der Landwirtschaft. Dann haben sie in aller Regel hervorragende Ausbildungen in anderen Berufen, haben auch in anderen Berufen in aller Regel schon ihr Geld verdient. Und das sind ganz andere Voraussetzungen auch und die sind ja auch sehr selbstbewusst. Und wenn sie denn, selbst wenn sie denn auf den Hof kommen und auch dort arbeiten, glaube ich, dass die schon schauen, was sie machen möchten und das auch verwirklichen. Wobei auch die Schwiegertöchter hoffentlich doch ein bisschen nachsichtiger geworden sind. Das wäre jetzt wieder meine Generation.
Ulrike Siegel, Sie haben gerade erzählt, wie Sie im Grunde die Träume Ihrer Mutter leben und gelebt haben mit vielen Reisen. Sie waren in Lateinamerika, in Afrika, in Indien. Wo hat es Sie denn zunächst hingezogen? Das war ja vielleicht als Bauerntochter gar nicht so einfach, so weite Reisen überhaupt zu ermöglichen. Wie haben Sie es geschafft?
Nee, das war überhaupt gar nicht einfach. Das war echt eine Zeit, die man da hart vor und hart nacharbeiten musste. Mein erster Auslandsaufenthalt, da war ich damals 4 Monate in Ecuador, der war tatsächlich noch zu der Zeit, als ich zu Hause auf dem Betrieb gearbeitet habe. Und haben dankenswerterweise meine Schwestern sich dann zu Hause abgewechselt und mir diese Zeit, die ich mir so sehnlichst gewünscht habe, auch ermöglicht. Das war jetzt damals ein Stipendienprogramm von der Karl-Duisberg-Gesellschaft, das jungen Berufstätigen mal einen Einblick geben wollte in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Und damit war ich dann in diesem Landfrauenprojekt in Ecuador für 4 Monate.
Und da konnten Sie natürlich gleich anpacken, weil Sie all diese Arbeiten kannten wahrscheinlich, oder? Wie war das?
Das ist das zweite Spannende an der Sache, dass man als Landwirtin oder in der Landwirtschaft gelernt, dass man da eigentlich ja überall in der Welt die Nahrungsmittel, die werden überall in der Welt von Bauern und Bäuerinnen produziert, egal wo. Und in diesen sogenannten Dritte Weltländern ja natürlich überwiegend noch von Kleinbauern. Und das war jetzt ja nun meine Welt, da kam ich her. Ich glaube, da könnte ich überall in der Welt ansetzen, ja.
Hat Sie das gereizt? Wären Sie da gerne noch länger geblieben?
Ja, ich wäre damals schon gerne noch länger geblieben. Habe auch später noch lange so mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht doch noch mal längere Zeit in die Entwicklungszusammenarbeit gehen will. Hat sich dann aber aus anderen Gründen erübrigt. Aber ich habe mir dann immer wieder in kleineren Fenstern ermöglicht, die Welt zu bereisen und das zu machen, was meine Mutter nie machen konnte.
Was war das denn für ein Fenster in Indien dann?
In Indien haben wir Freunde, schon sehr lange Freunde. Da unterstützen wir auch hier mit einem Freundeskreis ein Kinderheim in Südindien. Das auch ein Stück Land besitzt, das auch Land bewirtschaftet dort. Also von dem Kinderheim gibt es auch Land. Und da waren wir dann auch später mit den Kindern noch zusammen, bevor die zur Schule gingen, waren wir dort einige Monate in Südindien, genau.
Das prägt einen natürlich auch, so eine Zeit. Was haben Sie aus Indien mitgenommen, was dann nachhaltig prägend war für Sie?
Also in Indien war ich jetzt sehr privat und da hatte ich jetzt auch keine Aufgabe. Da musste ich in der auch nicht einen Bericht schreiben für irgendeine Organisation, wo es ja immer darum ging, wie könnte man so ein Projekt machen. Also wie könnten die Frauen vor Ort entweder mehr verdienen oder leichter arbeiten. Das sind ja so immer die Hauptbeweggründe von Projekten. Und da konnte ich mich jetzt mal so ganz still hinsetzen und mir Gedanken machen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wenig ich mit meiner Sicht und mit dem, was wir hier für unter Entwicklung verstehen, dort in Indien landen kann. Ich hätte es nicht gewusst, was ich denen empfehlen sollte. Da war also noch alles in Handarbeit. Da gab es noch keinen einzigen Traktor in Indien. Da waren ganz viele Landarbeiterinnen auf unserem kleinen Stückchen Land. Und ich dachte, naja, also so ganz groß Vorbild kann unsere Landwirtschaft hier jetzt nicht sein. Wir könnten jetzt einen Traktor kaufen, dann hätten die aber alle keine Arbeit mehr. Also so dieses, ja, mal zu spiegeln, wie ist die Entwicklung bei uns gelaufen und war sie sinnvoll, lässt sie sich übertragen auf andere Länder? Sie war für uns sinnvoll, ja, aber sie lässt sich nicht übertragen. Das war für mich so eine Erkenntnis damals. Ja.
Lässt einen dann auch wirklich mal hinterfragen.
Ja.
Sie waren auch in Afrika, ein riesiger Kontinent. Wo waren Sie dort?
In Afrika war ich mit Abstand von ein paar Jahren immer in 3 Ländern. Zuerst war ich in Burundi, später in Burkina Faso und jetzt zuletzt noch in Uganda, genau. Aber aus ganz unterschiedlichen Anlässen. Zum Teil war es eine Evaluation von einem Entwicklungshilfeprojekt in Burundi, damals ein Landfrauenprojekt. Die gibt es auch so schön auf der ganzen Welt, diese Landfrauenprojekte, ganz spannend. Und Burkina Faso, damals Projekte von Brot für die Welt besichtigt, innerhalb einer Studienreise allerdings. Und in Uganda hat unsere Tochter ein Jahr gelebt, da sind wir bei ihr und sie war für die Welthungerhilfe dort tätig in diesem Jahr, haben wir mit ihr Welthungerhilfeprojekte noch besucht. Genau, aber war spannend, ja.
Gibt es da etwas aus Ihrer Perspektive als Bauerntochter, wo Sie, wenn Sie irgendwo landen in der Welt, als erstes draufschauen? Gibt es da so etwas?
Na, ich sehe immer die Menschen auf den Feldern. Und übrigens, wenn Sie durch diese Länder fahren, dann sehen Sie ganz viele Leute auf den Feldern, weil natürlich auch ganz, ganz vieles in Handarbeit ist. In Deutschland können Sie mit dem Zug von Hamburg nach Stuttgart fahren und sehen überhaupt gar niemand auf den Feldern.
Es sei denn, es ist gerade Spargelzeit.
Gut, dann in den Spargelregionen. Genau, dann hat es auch wieder ganz, ganz viele Menschen dort, aber ganz wenige Bäuerinnen und Bauern, sondern ganz viele Saisonarbeiter. Ja gut, also diese Landbewirtschaftung, diese Handarbeit bei der Landwirtschaft, und wissen Sie, das ist egal wo Kartoffelernte auf dieser Welt, das ist immer das Gleiche. Die werden rausgehackt, die werden zusammengelesen, die werden in Säcke gepackt und dann wird dieses dürre Reisig, also diese Blätter von den Stängel von den Kartoffeln, die werden angezündet und da werden Kartoffeln drin geröstet. Das scheint mir überall auf der Welt dasselbe zu sein. Bei uns war es ja auch so.
Das große Thema bei uns ist gerade die Ökolandwirtschaft. 30% Ökolandwirtschaft will die Politik. Ist es realistisch?
Eine gute Frage. Wenn Sie mich da vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, mal gucken, wer das bezahlen kann und wahrscheinlich nicht und überhaupt. Aber jetzt, nach dem, was wir jetzt in letzter Zeit doch erfahren haben und dass so vieles möglich wurde, was wir für völlig unmöglich gehalten haben, dass sich Stickstoff verteuert, verdoppelt, verdreifacht der Preis, dass Energie knapp werden könnte, dass Kraftstoff knapp werden könnte oder auch sehr, sehr teuer. Also vor dem Hintergrund dessen tendiere ich dazu, jetzt zu sagen, vielleicht ist die einzig mögliche Art der Landbewirtschaftung, die einigermaßen krisensicher unsere Bevölkerung ernähren kann, ja.
Wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Die Weltbevölkerung wächst immer weiter. Der Ertrag der Ökolandwirtschaft ist allerdings um einiges geringer.
Im Moment sind wir noch bei Flächenstilllegungen und im Moment haben wir ja immer noch eine Überproduktion. Also wir produzieren ja auch in Teilen für den Weltmarkt. Da glaube ich, wenn man das jetzt wirklich umlegt und so viel schlechter sind Erträge in der Ökolandwirtschaft nicht. Also das glaube ich nicht. Wir haben immer ganz viele Bauern auch in unserem Umfeld gehabt, die mit Demeter oder Bioland oder auch mit Leuland arbeiten. Und da sehe ich die ganz großen Unterschiede nicht, nein.
Sie hat es immer wieder rausgezogen in die Welt und dennoch sind Sie immer wieder zurückgekommen. Was hält Sie dann dennoch hier?
Also je mehr Länder ich bereise, desto mehr merke ich auch, wie schön unsere Heimat ist. Und ich genieße vor allem dieses Fruchtbare meiner Heimat hier. Ich finde es wunderschön, durch Deutschland zu reisen und die verschiedenen Regionen zu sehen und bin immer wieder überwältigt, wie fruchtbar grün hier alles ist. Und dann in meiner Region, also ich finde es befremdlich, dass manche Menschen ihre Heimat nicht besuchen können. Ich besuche meine Heimat gern, ich bin auch dort. Und da gibt's ganz vieles, was in mir fast Wehmut auslöst. Farben, Gerüche. Also noch heute muss ich langsam fahren, die Fenster an meinem Auto runterkurbeln, wenn irgendwo ein Bauer auf seinem Feld pflügt. Dann, wenn irgendwo Heu gemacht wird. Und diese Gerüche, die haben sich so tief eingebrannt, dass ich die sehr vermissen würde, wenn es die nicht mehr gäbe.
Dankeschön für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Ulrike Siegel.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.